dann hat sich ja Al-Sharaa, hat sich ja dann praktisch ideologisch von Al-Qaida gelöst und gesagt, wir haben oder abgegrenzt, wir haben mit Al-Qaida nichts zu tun. Und die Hannah Hansen ist halt eine Figur. Warum reist sie dahin? Warum feiert sie das so?
Ich glaube, es ist sehr wichtig zu bedenken, dass wir die Situation in Syrien hier in Deutschland oft durch unsere eigene Brille oder Perspektive betrachten. Für die Menschen in Syrien stehen mittlerweile vor allem die grundlegenden Lebensbedingungen im Vordergrund.
Am Machtwechsel in Syrien kann man sehr gut nachverfolgen, wie heterogen islamistische Akteure und ihr Publikum aktuelle Konflikte im Nahen Osten beurteilen.
Knix Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Am 8. Dezember 2024 endete in Syrien die jahrzehntelange Herrschaft von Bashar al-Assad. Eine von der islamistischen Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, angeführte Rebellenallianz, stürzte das Assad-Regime. Seitdem steht Syrien unter einer Übergangsregierung unter Führung von Ahmed al-Sharaa, früher auch bekannt als Abu Mohammed al-Julani. Das Land steht damit vor einer grundlegenden politischen Neuordnung und vor dem Wiederaufbau einer durch den Krieg schwer beschädigten Infrastruktur. Vor knapp einem Jahr haben wir bei Knix Talks bereits auf den Machtwechsel in Syrien und seine Folgen geblickt. In dieser Episode schauen wir erneut auf die Entwicklung im Land, auf die dschihadistischen Ursprünge der HTS, ihren Wandel von einer bewaffneten Gruppierung hin zu einer politischen Führung und die Frage, wie diese Entwicklung einzuordnen ist. Denn während al-Sharaa den Wiederaufbau Syriens offenbar vorantreiben will, stellt sich die Frage, welche politische und gesellschaftliche Ausrichtung das Land künftig nehmen wird. Wie stark prägen die islamistischen Ursprünge der HTS die neue Regierung? Und wie bewerten unterschiedliche Akteure diese Entwicklung? Dabei geht es auch darum, wie Menschen in Syrien und in der syrischen Community in Deutschland auf die Entwicklung blicken, wie islamistische und salafistische Akteure die Situation in sozialen Medien aufgreifen und welche Bedeutung diese Dynamiken für Präventionsarbeit und Pädagogik haben können. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Knix Talks. Ich bin Judith DeSantis und verantworte die Folgen für ufuk.de. Schön, dass ihr reinhört. Zu Gast im Podcast ist der Journalist Josef Römel. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Extremismus, Terrorismus und innerer Sicherheit. Josef Römel ist für das Nachrichtenprogramm BR24 des Bayerischen Rundfunks und für weitere ARD-Anstalten tätig. Dabei recherchiert er unter anderem zu Prozessen gegen Islamisten, Terrorfinanzierung und der Ausbreitung des IS in Europa. Außerdem spreche ich mit Wael Alokla. Er ist Berater bei der Halleschen Jugendwerkstatt und arbeitet dort im Bereich Delinquenz und Resilienz. Er berät Fachkräfte bei der Analyse und Bearbeitung von Konflikt-, Gewalt- und Radikalisierungsdynamiken und begleitet sie im Umgang mit herausfordernden Fallkonstellationen im schulischen, pädagogischen und behördlichen Kontext. Und ich spreche mit Dr. Friedhelm Hartwig, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Modus ZAD mit dem Schwerpunkt religiös begründeter Extremismus im digitalen Raum. Er beschäftigt sich insbesondere mit dem Monitoring und der Analyse von Online-Diskursen salafistischer und islamistischer Akteure. Zu Beginn meiner Recherche habe ich versucht, die Ursprünge der HTS nachzuvollziehen. Wie ist die HTS eigentlich entstanden? Welche Ideologie prägte die ausländischen Kämpfer, die einst nach Syrien ausreisten und sich Gruppierungen im Umfeld der HTS anschlossen? Und welche Bedeutung haben diese dschihadistischen Prägungen heute noch? Journalist Josef Römel, der sich insbesondere mit gewaltbereiten islamistischen Gruppierungen befasst, hat mir einen Einblick gegeben.
Der al-Sharaa, der war ja zuerst beim Islamischen Staat, dann gab es ja diverse Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, dann ist praktisch die Al-Nusra-Front entstanden, die galt ja erst als Al-Qaida-nah, dann ist letzten Endes die HTS entstanden und dann hat sich ja al-Sharaa praktisch ideologisch von Al-Qaida gelöst und gesagt, wir haben oder abgegrenzt, wir haben mit Al-Qaida nichts zu tun. Was aber damals schon ersichtlich war, weil die ganzen Deutschen zum Beispiel haben sich ja auch schon sehr offensiv, schon auch in den 10er-Jahren auf Telegram geäußert, in diversen Gruppen und diversen Kanälen, da war klar ersichtlich, dass die Leute dorthin gereist sind, weil sie Osama bin Laden, Al-Qaida und so weiter auch gut fanden. Ja. Und diese Motivation oder dieses Denken, dieses Al-Qaida-Denken, das ist geblieben. Also es gab, auf der einen Seite gab es al-Sharaa, der sich vielleicht gelöst hat davon, aber diese ganzen Ausländer, die da hingereist sind, die sind klar mit dem Ziel hingereist, erstens um in Syrien eine Art Gottesstaat zu errichten, aber zweitens eben auch, weil sie diese sogenannte global-dschihadistische Einstellung weiterhin hatten, die ja auch Al-Qaida hat, dass man sozusagen den Islam nach strengen Vorstellungen praktisch weltweit praktisch etablieren möchte, auch möglicherweise in Form von Anschlägen.
Er betont also, dass nur weil al-Sharaa sich von al-Qaida lossagt, noch lange nicht alle radikalen Kräfte aus dem Land sind. Die syrische Übergangsregierung wird dementsprechend in Politik und Medien auch international unterschiedlich eingeschätzt. Josef Römel erklärt, wie er sie einordnet.
Naja, also es ist ja so, dass sich al-Sharaa ganz klar von diesem dschihadistischen Denken offenbar gelöst hat. Ich kann in niemanden hineinschauen und ich bin in dem Sinne ja auch kein Syrien-Experte. Das heißt, ich kann ja auch das beurteilen, was ich über die Medien wahrnehme, ja, auf was mir andere Leute erzählen. Und da habe ich so jetzt erstmal den persönlichen Eindruck, da ist jemand tatsächlich gewillt, sein Land wieder aufzubauen. Und das möchte ich um Gottes Willen auch niemandem absprechen. Was ich allerdings auch mitbekomme, dass es ja unterschiedliche Charaktere gibt und dass man in westlichen Sicherheitskreisen schon irgendwo auch davon ausgeht, dass man sich nicht so ganz sicher ist, in welche Richtung das Ganze hinausläuft. Und letzten Endes gibt es ja aufgrund dieser Entwicklung, dass es da auch mindestens hunderte von ausländischen Kämpfern ja auch weiterhin gibt, die sich ja einst diesen Gruppierungen rund um die HTS angeschlossen haben, dass das teilweise auch Hardliner sind. Und diese Hardliner müssen ja irgendwo zufriedengestellt werden, weil al-Sharaa, um seine Macht zu sichern, letzten Endes ja auch auf diese Leute angewiesen ist, auf diese ausländischen Kämpfer. Er braucht sie und dementsprechend kann er natürlich nicht komplett einen moderaten Staat aus Syrien machen. Das heißt, die Annahme, dass das so eine Art Staat wird, so eine Art Taliban-Light, vielleicht nicht ganz so hart, aber schon so in diese Richtung gehen, dass es ein Stück weit salafistisch ist, das ist natürlich, das ist schon vorstellbar. Das ist zumindest eine Befürchtung, die da besteht. Ja. Ob das dann letzten Endes dann zutrifft oder nicht.
Außerdem ist seine Einschätzung zum Wandel der HTS.
Also ich habe nicht gehört, dass es da von der HTS initiierte große Deradikalisierungsprogramme gibt. Dementsprechend halte ich das noch zu verfrüht, das dann wirklich zu beurteilen und zu sagen, also die sind jetzt alle deradikalisiert und nur weil sich Friedrich Merz mit al-Sharaa trifft, ist alles wieder gut. Das würde ich definitiv verneinen.
Ja, Deradikalisierungsprogramme, das braucht ja auch nochmal vielleicht ganz andere Bedingungen in einem Land, das gerade noch ganz andere Probleme vielleicht hat, ne? Also.
Ja, natürlich, klar, bloß wenn ich halt, wie soll ich das sagen, wenn ich halt, also in meinen Augen, wenn ich halt glaubhaft davon abgehe und sage, okay, ich habe mich von Al-Qaida gelöst, ich bin kein Dschihadist mehr, ich bin jetzt ein großer Staatsmann, ich treffe mich mit allen möglichen Leuten, ich möchte mein Syrien jetzt aufbauen, müsste ich eigentlich auch dauerhaft zu verstehen geben oder eigentlich zu verstehen geben, also diese ganzen ausländischen Kämpfer, die dschihadistische Einstellung haben, die müssen jetzt erstmal ihre Einstellung ändern. Ist aber sehr komplex und schwierig natürlich vor Ort, kann ich mir vorstellen. Und dementsprechend kann ich das vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Ja. Aber das macht es in meinen Augen trotzdem irgendwie nicht glaubwürdiger. Also das ist eine schwierige Gemengenlage.
Wir haben also erfahren, dass die HTS einen Wandel durchgemacht hat. Von einer Miliz hin zur Regierungspartei und dennoch sehr unterschiedlich bewertet wird. Doch wie blicken Menschen in Syrien und in der syrischen Community in Deutschland auf die aktuelle Entwicklung? Wael Alokla, Berater für Konflikt- und Radikalisierungsdynamiken bei der Hallischen Jugendwerkstatt, sagt:
Ich glaube, es ist sehr wichtig zu bedenken, dass wir die Situation in Syrien hier in Deutschland oft durch unsere eigene Brille oder Perspektive betrachten. Das heißt, die Themen, die uns interessieren, sind nicht unbedingt die Syrer interessieren. Für die Menschen in Syrien stehen mittlerweile vor allem die grundlegenden Lebensbedingungen im Vordergrund. Also Themen wie Sicherheit, Wohnraum, die Auflösung der Flüchtlingscamps, Übergang Justiz ist mittlerweile sehr wichtig, da sich immer noch viele Kriegsverbrecher auf freiem Fuß befinden. Themen wie die Wiederaufbau der Infrastruktur. In Damaskus zum Beispiel wurde in diesem Jahr erstmal seit vielen Jahren ein Tag gefeiert, wo die Menschen 24 Stunden Strom hatten. Also lange war es nur 2 bis 6 Stunden Strom pro Tag. Genau solche Entwicklungen geben die Menschen Hoffnung und das Gefühl, dass sich ihre Lebensbedingungen Schritt für Schritt verbessern. Aber natürlich gibt es auch Syrer, die Angst haben, dass es nicht klappt oder dass es zu Gewalt zurückkommt. Besonders bei einigen sogenannten ethnischen oder religiösen Minderheiten, nämlich die Kurden, Drusen und Aleviten. Diese Sorgen haben sich verstärkt, vor allem nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen, die zentrale Regierung unterstützen, und bewaffneten Gruppen aus diesen Gemeinschaften. Dabei kam es leider auf allen Seiten zu Kriegsverbrechen. Man muss auch sagen, dass in Syrien nach 50 Jahren oder 54 Jahren Diktator und 15 Jahren Krieg kein Rechtsstaat, richtige Armee oder Polizei gab oder gibt, wie man hier in Deutschland kennt. Die Regierung versucht allerdings, eine Art Rechtsstaat zu bauen, Sie ist zum Beispiel gegen Milizen vorgegangen, die besonders brutal waren in diesen Auseinandersetzungen, und hat Kämpfer wegen Massakern an Aleviten verhaftet.
Für SyrerInnen ist also die Frage nach Sicherheit und den Lebensbedingungen in Syrien sehr zentral. Diese Fragen stellt sich auch die deutsche Regierung. Kurze Zeit nach dem Sturz des Assad-Regimes und der Einsetzung der Übergangsregierung unter Ahmed al-Shaddad wurden in Deutschland migrationspolitische Debatten über Abschiebungen nach Syrien laut. Gleichzeitig denken, wie Miwail al-Lokla erzählt, auch viele geflüchtete SyrerInnen über eine selbstgewählte Rückkehr in ihr Land nach. Doch wann ist eine solche Rückkehr möglich? Diese Frage begegnet auch dem Berater in seiner Arbeit.
Wir erhalten auch Fragen zum Thema Rückkehr syrischer Geflüchteter nach Syrien. Das Thema wird auch in der syrischen Community zurzeit intensiv diskutiert, ob und wann eine Rückkehr möglich ist. Es heißt, dass 1,5 Millionen Menschen sogar schon nach Syrien zurückgekehrt sind. Ganz wichtig ist hier, dass das Land immer noch ganz stark zerstört ist. Jedes vierte Wohnhaus ist durch den Krieg schwer beschädigt oder zerstört. Zahlreiche Menschen finden nur Ruine, wenn sie zurückkommen. Dadurch konnten eigentlich viele Menschen jetzt nicht mehr die Miete leisten, weil die Miete haben sich jetzt 3- oder 4-mal erhöht, weil es kein Wohnraum mehr gibt. Neben dem Wohnraum sind insbesondere der Zugang quasi zu Schulen, medizinische Versorgung, Strom, Wasser, Internetversorgung entscheidend. Diese Faktoren werden in der Zukunft darüber entscheiden, ob ein Rückkehr tatsächlich eigentlich realistisch ist.
Neben dem Wiederaufbau einer kompletten Infrastruktur in Syrien und den weiterhin sehr schwierigen Bedingungen für eine mögliche Rückkehr, stellt sich für SyrerInnen laut Wael al-Lokla auch die Frage, ob und inwiefern die Übergangsregierung islamistisch geprägt ist. Seine Einordnung dazu?
Uns haben viele Fragen zu den politischen Entwicklungen in Syrien erreicht. Die Leute fragen etwa, ob die Übergangsregierung oder der syrische Staat nun islamistisch oder extremistisch ist. Aus unserer Sicht ist nicht der Fall. Vieles deutet darauf hin, dass die neue Führung versucht, State Building zu machen. Ich meine hier Elemente des modernen Staatsaufbaus, staatliche Institutionen, eine marktorientierte Wirtschaft, internationale Zusammenarbeit, Freiräume für Medien und Pressefreiheit. Also laut Reporter ohne Grenzen zum Beispiel hat Syrien im Jahr 26 weltweit die größte Verbesserung der Pressefreiheit und ist im Ranking um 36 Plätze aufgestiegen. Was auch für uns sehr interessant war, dass eigentlich einen neuen renommierten traditionalistischen Gelehrte als Großmufti ernannt. Also Großmufti ist der größte muslimische theologische Stuhl im Land. Er ist zum Beispiel nicht bei den Islamisten und Salafisten beliebt, weil er ihre Doktrin vertritt. Aber natürlich sollen auch traditionelle und religiöse Werte nun eine große Rolle spielen. Es wurde beispielsweise in Damaskus Regelungen zum Verkauf von Alkohol angeführt, was zu großen Diskussionen geführt hat. Wir haben auf einer Seite Islamisten, die ihre Ideologie und Regeln durchsetzen wollen oder stärker durchsetzen wollen und kritisieren die dafür die Regierung. Auf der anderen Seite, wir haben schon viele anderen, für die schon bereit jetzt zu weit geht. Das ist eine typische Spannung für die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Syrien.
Der Machtwechsel in Syrien wirkt sich auch auf die Aktivitäten salafistischer und islamistischer Akteure in sozialen Medien aus. Wael al-Lokla erklärt, welche Entwicklung er wahrnimmt.
Natürlich wird die Situation in Syrien auch in islamistischen Kreisen diskutiert. Einige haben Hoffnung für die politischen Entwicklungen, während andere Akteure die Regierung kritisch betrachten, weil es ihnen einfach zu wenig ist. Aber das Narrativ, das Propaganda gibt, die Regierung positiv darstellt oder von Regierung unterstützen kommt oder sich vielleicht an Jugendliche in Deutschland richtet, das sehen wir eigentlich nicht. Es gibt auf jeden Fall Influencer wie Hanna Hansen, die ein paar Videos aus Syrien gepostet hat, aber wenn man richtig checkt, also solche Videos haben eigentlich so wenig Klicks und Reichweite, also wenn man das wirklich mit anderen, also Reisende, die durch so Influencer, die durch Syrien jetzt reisen, also man kann auf jeden Fall das gar nicht vergleichen. Aber was unter syrische Jugendliche in Deutschland aber sehr stark wahrgenommen wird, sind Nachrichten, wenn es eskaliert oder Gewalt gibt. Dabei verbreiten alle Seiten auch viel Fake News online. Da muss man auf jeden Fall Auge haben, damit es einfach nicht zu Streit und Eskalation hier in Deutschland kommt.
Hanna Hansen, früher Model, DJ und deutsche Profiboxerin. Aufgrund einer Augenverletzung beendete sie ihre Karriere und konvertierte zum Islam. Anfang 2024 wurden Kontakte zur salafistischen Szene bekannt. Heute erreicht sie als salafistische Influencerin auf Plattformen wie TikTok und Instagram ein großes Publikum in Deutschland und verbreitet dort islambezogene ideologische Inhalte, die von Expertinnen in der Islamismusprävention als problematisch eingeordnet werden. Im Mai 2026 postete sie auf ihrem Ex-Kanal ein Video, das sie laut eigener Caption in der syrischen Region Idlib aufnahm. Zu sehen ist eine weiße Fahne mit der Schahada, dem muslimischen Glaubensbekenntnis, in schwarzer Schrift, die im Wind weht. Die Fahne hat Symbolwirkung, da sie auch von islamistischen und dschihadistischen Gruppen verwendet wird. Die Inszenierung des Beitrags, insbesondere die Darstellung der wehenden Fahne, kann dabei eine symbolische Aufladung des Motivs vermitteln. Wael Alokla hat dieses Posting von Hannah Hansen vorhin zunächst im Kontext weiterer Online-Akteure, die in Syrien herumreisen, eingeordnet, die er für Reichweitenstärke hält. Auch Josef Römel hat den Post von Hannah Hansen bemerkt und ordnet ihn so ein.
Also es gibt zum einen, hat ja eine bekannte salafistische Akteurin namens Hannah Hansen, die ja ein eigenes Kapitel im Verfassungsschutzbericht NRW hat. Die war ja vor ein paar Wochen wohl nach eigener Aussage in Syrien und hat in Idlib sogar. Und Idlib ist ja sozusagen das Kernland gewesen von der HTS, wo die HTS jahrelang sich ursprünglich bewegt hat im Nordwesten Syriens und genau wirklich regiert hat auch, genau. Und die Hannah Hansen ist halt eine Figur. Warum reist sie dahin? Warum feiert sie das so? So richtig klar geworden ist es nicht. Aber sie hat wohl dort gut gegessen, hat dort wohl ein bisschen Urlaub gemacht. Aber die Frage stellt sich natürlich, was macht so jemand eigentlich in Syrien, auf wessen Einladung? Und warum ist diese Fahne, hat diese Fahne plötzlich so auch so eine Bedeutung? Warum muss sie das so zeigen und so einblenden? Und überschrieben ist dieses Posting auf X mit übrigens, hier ist es sicherer als in Deutschland. Übrigens, hier ist es sicherer als in Deutschland. Also sie vermittelt quasi den Eindruck, dass es einfach dort jetzt in Syrien vor Ort sicherer als in Deutschland ist. Das ist ja auch gerne, was entsprechend auch in islamistischen Kreisen gerne verbreitet ist, dass es in islamischen oder sehr islamisch geprägten Ländern sicherer ist als in Deutschland, weil da eben auch entsprechend dann für den einen oder anderen möglicherweise halt auch drakonische Strafen drohen und er sich dann gar nicht traut, zum Beispiel mit Drogen oder was auch immer zu handeln.
Neben Hannah Hansen äußerten sich zum Machtwechsel in Syrien auch weitere Online-Akteure in den sozialen Medien, die sich an ein deutschsprachiges Publikum wenden. Darunter etwa der bekannte salafistische Akteur Pierre Vogel. Dr. Friedhelm Hartwig, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Modus ZAD, ordnet Online-Entwicklungen rund um die Regierung von al-Sharaa, früher auch bekannt als Abu Mohammed al-Jolani, folgendermaßen ein.
Am Machtwechsel in Syrien kann man sehr gut nachverfolgen, wie heterogen islamistische Akteure und ihr Publikum aktuelle Konflikte im Nahen Osten beurteilen. So verteidigen salafistische Akteure wie zum Beispiel Pierre Vogel die neue sunnitisch orientierte Regierung unter al-Jolani, während schiitische Akteure, die das Regime im Iran unterstützen, sämtliche Positionen, positiven Stimmen zum Machtwechsel heftig attackieren. Pierre Vogel sieht beispielsweise im Machtwechsel eine Chance für eine echte, strenggläubige islamische Gesellschaft und hält al-Jolani für einen cleveren Diplomaten. Der schiitische Influencer Mojtaba von One Min for Iman betont dagegen die dschihadistische Vergangenheit von al-Jolani und idealisiert Schiiten als die einzigen wahren Verteidiger des Islams und der gesamten Menschheit gegen Daesh und Al-Qaida. Er postet auch ein altes Bild von Pierre Vogel, das ihn in einem schwarzen Hoodie und dem Daesh-Zeichen zeigt. Auch im Publikum zeigen sich deutliche unversöhnliche Konfliktlinien auf der religiösen Ebene, zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten, wie ich das gerade schon erwähnt habe, oder der ethnischen Ebene zwischen Arabern, Kurden und Türken. Es werden alte, in der Region historisch gewachsene Konflikte und Rivalitäten deutlich. Der Konflikt mit Israel spielt ebenfalls eine Rolle, da zum Beispiel Hoffnungen geäußert werden, dass al-Jolani sich noch an einem Kampf gegen Israel beteiligt. Über die deutsche Politik findet man ebenfalls zahlreiche negative Positionen, bis hin zu dem Verschwörungsnarrativ, das auch häufig wiederholt wird, dass Deutschland seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA und Israel an einer ständigen Destabilisierung und Schwächung der islamischen Länder arbeitet.
Und welche Bedeutung haben die Entwicklungen in Syrien für die Präventionsarbeit in Deutschland? Welche Auswirkungen können die aktuellen Entwicklungen auf Diskurse in den sozialen Medien und junge Menschen haben? Friedhelm Hartwig ordnet ein.
Der Machtwechsel in Syrien verdeutlicht, dass nicht nur aktuelle internationale Konflikte, sondern auch über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gewachsene religiöse, ethnische, politische und kulturelle Konfliktlinien im Nahen Osten auch die Creator und ihre Communities in Deutschland stark prägen. Das Feld der Botschafter und ihr Publikum ist heterogen. Und es kommt auf der analytischen Ebene auf eine deutliche Differenzierung und Kontextualisierung an. Im gesellschaftlichen Zusammenleben in Deutschland können regionale Konflikte im Nahen Osten zu einer schärferen Spaltung und einer Eskalation innerhalb migrantischer Gruppen führen. Zumindest in den hochemotionalisierenden Kommentaren, die fast ausschließlich auf Konfrontation und Beleidigungen ausgerichtet sind, ist eine Eskalation deutlich spürbar. Sichere Räume, in denen differenziertere Meinungen und die Möglichkeit zu Verständnisfragen möglich sind, ohne dass man bösartig beleidigt oder provoziert wird, sind unbedingt notwendig. Auf Social Media sehe ich das im Moment noch nicht.
Friedhelm Hartwig betont also, dass es unbedingt Räume braucht, um über aktuelle Entwicklungen in Syrien sprechen zu können, und warnt vor gesellschaftlicher Polarisierung, wenn wir das nicht tun. Aber wie geht das konkret? Was sollten Fachkräfte in Schulen oder der Jugendhilfe über die aktuelle Situation wissen, um die Entwicklungen einordnen und junge Menschen gut begleiten zu können? Das habe ich Wael Alokla gefragt.
Pädagogische Fachkräfte in Deutschland müssen berücksichtigen, dass die politische Situation in Syrien sehr komplex und vielschichtig ist und es keine einfachen Antworten gibt. Genau deswegen ist wichtig, dass die Kinder und Jugendliche nicht kritisiert oder stigmatisiert werden, wenn die bestimmte politische Meinungen äußern, beziehungsweise Emotionen. Und das gilt eigentlich unabhängig, ob die Jugendlichen und Kinder pro oder gegen die Regierung. Also in Syrien gibt es viele Menschen, die pro Regierung oder nennt man es so pro Revolution, die vielleicht Stolz und Hoffnung auf die neue Syrien haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, oder das gibt auch Menschen, die Ängste und Kritik äußern und die gegen quasi die Regierung sich stellen. Entscheidend ist ja immer, einen Raum zu schaffen, in dem unterschiedliche Perspektiven gehört und reflektiert werden können und in dem auch das Leid der anderen anerkannt und verstanden werden kann.
Die Entwicklungen in Syrien zeigen, wie komplex die aktuelle Situation ist und dass einfache Antworten ihr nicht gerecht werden. Die syrische Übergangsregierung steht vor der Aufgabe, ein über viele Jahre zerstörtes Land wieder aufzubauen. Gleichzeitig wirft ihre dschihadistische Vergangenheit und der Umgang mit ehemaligen Kämpfern bis heute wichtige Fragen auf. Wie sich die neue Führung langfristig entwickelt und welche politische Richtung Syrien einschlagen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen aufmerksam zu beobachten und politische Entscheidungen ebenso wie den Umgang mit dschihadistischen Akteuren innerhalb der Machtstrukturen kritisch zu begleiten. Gleichzeitig macht der Blick auf die Perspektiven aus Syrien deutlich, für viele Menschen steht nach Jahrzehnten von Diktatur und Krieg die Hoffnung auf Sicherheit, Stabilität und einen Neuanfang im Mittelpunkt. Auch diese Perspektive gehört zu einer differenzierten Einordnung der aktuellen Entwicklungen. Deutlich geworden ist außerdem, dass die Ereignisse in Syrien auch in Deutschland Wirkung entfalten. Islamistische und salafistische Online-Akteure greifen die Entwicklungen sehr unterschiedlich auf. Ihre Aussagen zum Thema sind ebenso unterschiedlich wie ihre ideologischen Hintergründe und Zielgruppen. Entsprechend wichtig ist es, Online-Diskurse genau zu beobachten und sorgfältig zu kontextualisieren. Für die pädagogische und präventive Arbeit bedeutet das vor allem, Jugendliche brauchen Räume, in denen sie über die Entwicklungen in Syrien, ihre Hoffnungen, Sorgen oder auch kontroverse Sichtweisen sprechen können. Ohne vorschnelle Zuschreibungen, aber mit einer sensiblen und fachlich fundierten Begleitung. In der nächsten Folge von Knicks Talks richten die Kolleginnen der BAG Rel-Ex den Blick auf die Islamismusprävention in Ostdeutschland, mit einem besonderen Fokus auf den ländlichen Raum. Gemeinsam mit ihren InterviewpartnerInnen sprechen sie über die Herausforderungen und Potenziale von Präventionsarbeit dort, wo Fachstrukturen begrenzt und die Wege weit sind. Zudem thematisieren sie, welche Rolle Schulen, Jugendhilfe, Kommunen und lokale Netzwerke für eine gelingende Islamismuspräventionsarbeit spielen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil von Knicks Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. KNIX Connect wird umgesetzt von UFUG.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von KNIX Connect durch das Bundesprogramm Demokratie Leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.